Herzlich willkommen bei Happy Working Mom, dein Podcast rund um Kind, Karriere und die Frage, wie schaffe ich das alles, ohne mich selbst zu verlieren? Ich bin Selina Furter, Coachin für ambitionierte Working Moms, langjährige Personalleiterin und Mama einer wunderbaren Tochter. Hier bekommst du jede Woche Klartext, Coaching-Tools und echte Geschichten von starken Frauen, die dir zeigen, du bist nicht allein auf diesem Weg. Lass uns kein Blatt vor den Mund nehmen und über alles sprechen, was dich wirklich bewegt. Dein Weg als berufstätige Mama ist einzigartig und genau so darf er sich auch anfühlen. Viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Happy Working Mom. Bevor wir heute starten, habe ich mal eine ganz ehrliche Frage an dich als Zuhörerin. Wann habt ihr als Paar zuletzt wirklich offen über Geld gesprochen? Also nicht nur über die nächste Steuererklärung oder sowas, sondern über das große Ganze. Also wer verdient wie viel, wer gibt wie viel aus und was passiert eigentlich, wenn einer von euch krank wird oder ihr euch vielleicht sogar trennt, ne? Und die meisten Paare schieben dieses Gespräch vor sich hin und bis dann ein Kind kommt und es größer wird und dann läuft plötzlich alles ganz anders, ne? Und meine heutige Gästin kennt dieses Muster wie kaum jemand sonst. Theresa Konrad hat fast 2 Jahrzehnte lang komplexe strategische Prozesse begleitet in Ministerien, Stiftungen, Startups. Und dann kam das erste Kind und plötzlich waren da eben Gender Pay Gap, Gender Care Gap. Also das ist nicht mehr nur Statistiken, sondern wirklich gelebter Alltag. Und heute begleitet sie mit ihrem Unternehmen Parity Paare dabei, ihre Finanzen, ihre Zeit und ihre Verantwortung bewusst und fair zu gestalten. Und bevor sich Groll aufbaut, also bevor jemand eine so eine stille Rechnung sozusagen macht, die dann irgendwann mal beglichen werden soll. Und in dieser Folge sprechen wir eben darüber, was sich mit der Elternschaft finanziell wirklich verändert, worauf ihr als Paar achten solltet, egal ob ihr gerade schwanger seid, kleine Kinder habt oder eure Kinder schon größer sind. Wir haben da verschiedene Fälle mal mitgebracht und warum Geld, Zeit und Verantwortung nie getrennt betrachtet werden sollte. Und du nimmst aus dieser Folge auf jeden Fall bestimmt ganz viel mit, weil das Thema Geld ja auch als Paar wichtig ist und euch nicht kalt lassen sollte. Und genau, welche Fragen ihr euch unbedingt stellen solltet, das erfahrt ihr heute. Und genau, deswegen freue ich mich sehr, dass du heute da bist, liebe Theresa. Herzlich willkommen.
Hallo Selina, danke, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich sehr. Ich habe ja schon gerade gesagt, dass du sehr viel Zeit so in Ministerien, Stiftungen und Startups verbracht hast und auch so strategische Prozesse begleitet hast. Was ist bei dir mit der Geburt deines ersten Kindes so persönlich gekippt? Was hast du gemerkt, festgestellt? Wo waren so deine Aha-Momente? Das wusste ich vorher nicht.
Ja, ich glaube, einen hast du schon angesprochen. Ich glaube, ein Aha-Moment war, dass ich eigentlich bis dahin immer gedacht hatte, mit mir hat das alles mit irgendwie Glass Ceiling oder Gender Pay Gaps überhaupt nichts zu tun. Und die Geburt meiner Tochter hat mir gezeigt, ich habe sehr wohl was damit zu tun. Ich bin auch nur eine Frau und ich bin Teil der Statistik und auch ich stoße an diese Grenzen. Was ich ansonsten, glaube ich, im Wesentlichen aber verändert hat, ist eigentlich was Positives. Also bei all dem Schock, den ich ehrlicherweise hatte, was Mutterschaft für mich auch beruflich bedeutet hat und an welche Grenzen ich auf einmal auch in meiner Karriere stand, ja, weil mir auch vermittelt wurde, dass jetzt doch die Prioritäten bei mir woanders gelagert sein sollten und Beförderungen doch jetzt wohl nicht mehr so wichtig sein sollten, hat mir eigentlich die Geburt meiner Tochter den Mut gegeben und das Selbstvertrauen zu sagen, ich mache den Zirkus hier nicht mehr mit. Ja, also und das ist so, rückblickend sage ich auch, das ist eigentlich das Positive daraus, weil eigentlich dieses, also ich gemacht habe an Beratung und so weiter, das ist schon auch ein ganz schönes Getue und Gehässel. Und meine Tochter hat mir eigentlich geholfen, damit aufzuhören und jetzt was zu tun, woran ich eigentlich nur mal ein bisschen mehr glaube.
Ja. Ich kenne es sehr gut. Also ich habe auch, bevor ich schwanger war, auch dieses Ganze so aus so einer Brille betrachtet, so nach dem Motto, aha, interessant, aber betrifft mich nicht, ne? So ja. Wie wenn man irgendwie Personen mit einem Kinderwagen oder Rollstuhl irgendwo sieht und weiß ganz genau, okay, und überlegt so, gab es hier an diesem Bahnhof eine Treppe oder gab es hier auch einen Aufzug, ne? Das ist so,
Das ist einem vorher nie aufgefallen,
Ja,
oder? Also
ja.
ich finde jetzt so mit dem Aufzugradar, also gerade in Berlin, ne, durch die Gegend zu laufen, ja, und mal festzustellen, wie wenige Aufzüge eigentlich funktionieren, kriegt man eine ganz andere Empathie ja auch für gehbehinderte Menschen und so
Ja.
weiter. Ist ein ganz anderer Blick, ja.
Total, genau. Und du sagst auch selbst, ne, diese Gender Gaps, die galten für dich lange nur für die anderen sozusagen. Und du warst ja wirtschaftlich auch unabhängig und deine Beziehung war auch gleichberechtigt. Und wann hast du so gemerkt, dass das plötzlich auch dein Thema ist und dass du dich damit vielleicht intensiver beschäftigen solltest?
Ja, also das, ich denke, ich bin so einem Irrtum wie nennt man das nochmal, zum Opfer gefallen, den, glaube ich, ganz viele haben. Also ganz viele, also vor der Geburt steht ja eigentlich die Vorfreude im Vordergrund
Ja.
und dass da was ganz Besonderes kommt. Und ich glaube auch, das ganze Narrativ, das wir natürlich auch haben gesellschaftlich, ist, dass das vor allem schön ist und das Tollste, was einem im Leben passieren kann. Und ich glaube, was ganz viele schockiert, ist dann tatsächlich zu realisieren, dass eben so ein Kind nicht einfach so mitläuft und dass es eine reale Begrenzung ist. Und ich glaube, da dürfen wir uns nichts vormachen. Das Leben ist einfach fundamental anders als vorher. Und es setzt dem eben auch Grenzen, also zum Beispiel Grenzen, wie man arbeiten kann. Ja? Und bei mir auch tatsächlich auch, wie ich arbeiten will. Also ich war früher definitiv ein Workaholic und das war ich eigentlich dann mit der Elternschaft auch nicht mehr. Aber das, also wirklich zu verstehen, wie viel Zeit ein Kind beansprucht und wie viele mentale Kapazität. Und dass so ja, so das Arbeitsumfeld, in dem viele von uns tätig sind, da nicht sehr hilfreich ist. Ja, dass das einfach gar nicht gut absorbiert, sondern dass eigentlich ja Mutterschaft dann ein Stück weit auch als Makel wahrgenommen wird. Ja, und dass da viele und auch ich eigentlich am Anfang so einen Automatismus verfallen, ich muss das jetzt kompensieren. Und ich glaube, das einerseits mit so einer großen und so, oh, ich muss jetzt irgendwie alles auf einmal schaffen. Oder eben dann zu sagen, ja, wie kann man eben anders damit umgehen? Und ich habe dann mich eben auf diesen Fokus Partnerschaft fokussiert, weil ich dachte, das ist halt das, worauf ich zumindest Einfluss habe. Ja, darauf zu warten, dass die Kinderbetreuung besser wird, dass meine Arbeitgeber ja sich auch mal darüber wundern, warum irgendwie ab irgendeinem gewissen Level 90% der Leute nur noch männlich sind. Darauf kann ich nicht warten. Ja, dann ist meine Tochter schon groß, wenn die das geschnallt haben. Und
Wenn
deswegen bin ich so,
überhaupt.
hoffentlich, hoffentlich, ich wünsche es unseren Kindern. Und genau, und dann halt zu so sagen, so dass, wenn es diesen Gap gibt, zumindest mit der Elternschaft, dann will ich das immerhin mit meinem Partner teilen. Dann zahlen wir beide. Und dann ist doch auch fair, ja.
Total.
Kind kostet, aber bitte uns beide gleich. So.
Ja, finde ich super. Und wann hast du überlegt, aus dieser Erfahrung auch ein Unternehmen zu gründen? Das ist ja jetzt auch nicht, dass ich meine, wir erfahren das ja viele, aber du hast ja jetzt auch tatsächlich so ein Need auch gesehen, ne?
Ja, das war, ich bin da so reingeschlittert und dachte ja zuerst irgendwie, vielleicht habe ich einfach die geheime Message nicht bekommen. Ja, vielleicht wissen das einfach alle, ja, wie man das gut macht. Und ich stelle mir diese ganzen Fragen auch in meiner Beziehung und in meiner beruflichen Identität. Ja, ich meine, viele Frauen heute, wir wollen uns ja beruflich auch irgendwo verwirklichen. Ich dachte, die anderen stellen das irgendwie. Und dann habe ich angefangen, einfach mal mit Freundinnen zu reden, mit Bekannten zu reden und zu merken, die haben alle auch keine Ahnung. Also das so im Sinne von, ja, es ist irgendwie jetzt alles so gekommen, wie es gekommen ist, aber eigentlich haben wir auch gar keine Zeit, das so richtig zu hinterfragen. Und deswegen lassen wir es einfach oder haben wir es bisher nicht gemacht. Das war so der inhaltliche Punkt, wo ich dachte, krass, ja, wir reden heutzutage schon so viel auch, und ich finde es so super, ja, über das ganze Thema Female Finance. Ja, wie können wir besser für uns als Frauen vorsorgen? Wie können wir besser mit unserem Geld umgehen, das Geld besser anlegen und so weiter und so fort. Aber dass so dieses ganze Thema rund, also Geld in der Partnerschaft noch ein total in der Tabu-Ecke ist, weil es, ja, weil das irgendwie nochmal emotionaler ist, ja. Da geht es dann oft um ne, die Gender-Beziehung, aber es geht natürlich auch um die Partnerschaft und es ist natürlich ein total sensibler und intimer
Geht auch um
Bereich.
Macht, ne?
Genau, und es ist so, und da sich das einzugestehen, dass da eben, also die Geldfragen in der Beziehung, die haben ja nie nur mit Geld zu tun. Das hat immer was mit der ganzen Beziehung zu tun. Und wie du sagst, mit Macht, mit Augenhöhe und so weiter. Und da trauen sich viele nicht ran. Und da habe ich gesagt, so, ich weiß noch nicht genau wie, aber ich glaube, es gibt auch andere, die da Hilfe brauchen. Und ich habe mich dann ein Stück weit für mich selbst oder für uns zusammen in dem Thema vorgearbeitet und ganz ehrlich, ich bin auch immer noch dabei. Also es ist auch bei uns, ist das ein laufender Prozess. Genau, das ist so da dachte ich dann irgendwie, das ist so der thematische Punkt, da dachte ich, also hier ist echt eine Lücke. Und dann das andere Thema, das ist nochmal dieses Thema Mut. Ja, ich war halt, ich habe dann irgendwie, ich habe jetzt irgendwie mein ganzes bisheriges Leben für andere gearbeitet und habe ihnen geholfen, ihre Ideen umzusetzen. Ich bin jetzt Mutter, ich habe eigentlich nichts mehr zu verlieren und ich will jetzt auch meine eigene Idee umsetzen. Und das ist, glaube ich, so, wo ich dann so den unternehmerischen Impuls gehabt habe und gesagt, so, dann wann, wenn nicht jetzt? So.
Ja, super. Sehr gut. Und wir haben ja heute für unsere Podcast-Folge so drei Fälle so ein bisschen vorbereitet, weil wir gedacht haben, okay, es gibt unterschiedliche Stadien der Beziehung, Familie und in diesen unterschiedlichen Stadien gibt es unterschiedliche Fragen, die man sich stellen sollte in Bezug auf Geld, aber auch in Bezug auf Zeit und Verantwortung, ne? Das ist ja so ein bisschen so
Ganz
dieser
genau.
Dreiklang, den du so auch in deinem Unternehmen so bespielst. Und was würde aus deiner Sicht passieren, wenn man jetzt nur übers Geld zum Beispiel spricht? Das ist ja schon mal gut, aber Zeit und Verantwortung so außen vor lässt. Was wäre so aus deiner Sicht etwas, was eintreten könnte? Oder hast du das schon mal erlebt?
Ja, also es ist mittlerweile tatsächlich so, dass eigentlich Geld immer noch das Thema ist, auch warum die Leute zu mir kommen.
Ja.
Aber es meistens eigentlich nur der Startpunkt ist, eigentlich für auch andere Themen. Ja, nicht immer, aber auch. Und grundsätzlich kann da nichts Schlimmes passieren, nur dass man, glaube ich, dann so die wichtigen Themen nicht im Blick hat. Also mal ein Beispiel. Ganz häufig kommen Paare zu mir oder erstmal nur eine Person aus dem Paar. Und sind tatsächlich Frauen und Männer, die sagen, Kontenmodell. Theresa, wir würden gerne mal wissen, wie wir unsere Konten organisieren. Und hier und la und gemeinsam und getrennt und wie viel auf das Gemeinsame und so weiter. Und eigentlich kommt man relativ schnell darauf, dass es da eben gar nicht nur ums Kontenmodell geht, sondern um zum Beispiel Themen wie Ausgleich. Ja, dass man sagt, eigentlich ist es doch ungerecht, dass wir uns die Kosten 50-50 teilen, aber ich verdiene ja so viel weniger als sie oder er. Und ist das irgendwie habe ich so ein komisches Gefühl, dass er so viel sparen kann und ich nicht. Also da geht es eigentlich immer auch um Fairness oder es geht auch um natürlich finanzielle Freiheit. Weil wenn du natürlich dir die Kosten so teilst, dass einer Rücklagen aufbauen kann und die andere nicht, jo, dann hat halt der eine, baut sich ein Vermögen auf und der andere sitzt irgendwie doof da. Ja? Ein anderes Thema. Auch Wertschätzung. Ja. Ich hatte beispielsweise mal ein Gespräch, da ging es darum, dass sie, dass, ja, sie verdiente mehr als ihr Partner und sagte, sie möchte das auf jeden Fall fair teilen. Und ich habe ihr dann die Modelle geschildert und gesagt, wie sie das machen können und wie sie da auch Thema Care-Arbeit gut ausgleichen können und so weiter. Und wie aber durchkam, dass sie einfach schon auch ein Stück weit das Gefühl hat, dass sie den anstrengenderen Job hat. So. Und das sind dann diese Moment of Truths, ja, die trauen sie sich auch erstmal gar nicht so in der Partnerschaft zu sagen. Ja? Wenn jemand sagt, so, ich bin Ärztin, sorry, aber das ist halt anstrengender als sein Beruf, als irgendwas, das ist in der Partnerschaft ein totaler Elefant im Raum.
Total.
Und da ist dann die Frage, okay, wie gehen wir damit um? So. Und das sind dann, und da, genau wie du sagst, es geht um viel größere Fragen. Und ich würde sagen, immer wenn man sagt, wir machen nur einfach nur die Geldthemen und wir lassen die anderen Augen außen vor, bleibt oft das echte Thema einfach verborgen.
Kann ich gut nachvollziehen. Total. Also, ja, also auch Geld ist ja auch etwas, was, wie du schon gesagt hast, ne, etwas, was emotional total beladen ist. Und wir haben ja alle unterschiedliche Vorstellungen von Geld, was Geld für uns bedeutet, was wir mit
Genau.
Geld machen, was wir nicht
Genau.
machen,
Genau.
ob wir festhalten, ob wir ausgeben, ob es uns Angst macht, ob es uns frei macht, was auch immer, ne? Also
Ganz
das,
genau.
man hat ja
Ganz
auch so,
genau.
oder man hat eben auch so Wunschvorstellungen, so nach dem Motto, ja, wenn ich den Lottogewinn jetzt hätte und mir nie wieder Sorgen machen würde um Geld, ja, dann wäre ja alles gut. Und das stimmt ja nicht, ne? Also das ist ja auch so ein Glaube, den man sich so ein bisschen romantisiert und genau,
Absolut,
ja.
absolut. Und das ist so ein bisschen, also das ist tatsächlich auch deshalb oft der Einstieg, den ich dann in solche Prozesse nehme, dass man sich erstmal als Paar bewusst macht, wo stehen wir eigentlich? Also was ist Geld für uns? Ich nenne
Ja.
es Geldpersönlichkeiten. Und wo sind wir auf einer Linie und wo nicht? Ja, und das kann beides, kann gut und schlecht sein. Aber wenn zum Beispiel also Leute können sich sehr frei fühlen mit sehr wenig Geld. Ja, das
Ja.
heißt, Geld ist kein absoluter Maßstab und Leute mit einem sehr hohen Einkommen können sich extrem arm fühlen. Also ich habe auch schon mit Menschen gearbeitet, die wirklich, da muss man sagen, wow, also da bist du mit deinem Einkommen definitiv in den Top 5% unserer Bevölkerung und trotzdem ist es immer knapp. Ja? Und das ist ja, und wenn man dann, und da gibt es dann so archetypische Beispiele, wenn dann bestimmte Typen aufeinandertreffen, ja, der eine, der eher so ein bisschen genießerisch unterwegs ist, der sich gerne im KDW einen Champagner und einen Austern kauft und irgendwie ein Partner hat, eine Partnerin hat, die aber irgendwie, der das immer Bauchgrummeln macht, weil eigentlich, also so mehr als Aldi ist eigentlich nicht drin, weil sie so geprägt ist irgendwie. Und das hat ja ganz
Sitzt
viel
ja
auf
ganz
unserer
tief,
Hirnrinde.
genau.
Genau. Und das kann halt zu irren Konflikten führen. Und das hat dann auch wieder tatsächlich objektiv gar nicht so richtig was mit den absoluten Geldsummen zu tun, sondern mit Werten, mit Prioritäten. Wofür wollen wir unser Geld ausgeben? Ja, was ist es uns wert und was nicht? Ja.
Ja, ich glaube auch, ich weiß nicht, das habe ich irgendwann mal gehört, dass es wirklich einer der Streitgründe Nummer eins ist, sozusagen in Beziehungen, ne? Das Thema Geld. Ich kann das immer gar nicht so gut nachvollziehen, weil ich das nicht so kenne, Gott sei Dank bei uns in der Beziehung nicht. Aber ja, das ist immer, aber wenn man so mit anderen Paaren manchmal unterwegs ist oder sowas, merkt man ja auch, ne? Wie gehen die zum Beispiel damit um, wenn die Rechnung im Restaurant bezahlt werden soll und wie reden
Genau.
die darüber, ne? Wer was für die Kinder kauft und so. Das ist schon interessant auf jeden Fall. Also da gibt es so krass unterschiedliche Einstellungen dazu. Also das finde ich schon
Total.
interessant. Ja.
Ja, und
Aber,
wie auch da Macht ausgeübt werden kann. Also zum Beispiel, es gibt ja solche, so, ich glaube, das nennen wir auch Dad-Jokes, die dann solche Sachen sagen wie so, oh, Schatz, Schatz, hast du schon wieder all mein Geld ausgegeben? So, das ist ja dann kein Scherz, ne? Sondern es ist ja am Ende, ist es schon eine Klärung, das war
mein
eigentlich mein
Geld.
Geld. Ja, ich habe dafür hart gearbeitet. Ne? Und das sind, da spielt
Bin
sich
so
auch so, ach,
großzügig.
genau, oh, du nimmst dir schon wieder das Teuerste von der Speisekarte. Ja, ach, einen zweiten Wein. Schön, schön, dass du dir heute was gönnst. Ne? Das sind dann diese subtilen Dinge, ganz andere Dinge
Das
ausgetragen
tut
werden.
schon weh beim Zuhören.
Ja.
Ja, okay, dann lass uns doch gerne mal reinstarten. Wir haben ja vorher schon mal so ein bisschen überlegt, wie wir es heute machen. Und wir haben uns überlegt, ne, dass wir drei Fälle mal so besprechen. Einmal den Fall, wenn die Partnerschaft noch ohne Kinder ist, aber sich ein Kind anbahnt, entweder Familienplanung oder man ist schon schwanger. Dann der zweite Fall, wenn kleine Kinder da sind, was man da eben in Bezug auf Geld und Zeitverantwortung eben beachten sollte. Und auch dann eben der Fall, wenn die Kinder dann schon mal größer sind und man sich dann vielleicht auch nochmal überlegt, okay, Kinder brauchen uns jetzt nicht mehr so sehr, was, vielleicht habe ich mir vorher nie Gedanken gemacht, aber spätestens dann, was, welche Fragen stelle ich mir dann? Und deswegen lass uns da gerne mal reinstarten, Kind, Paar ohne Kinder, so. Also jeder steht so noch auf finanziell eigenen Beinen und was glaubst du, ist in dieser Phase beim Geld jetzt wichtig? Reicht es jetzt, jeder hat sein eigenes Konto, so wie es jetzt immer war, oder wo sollte man da jetzt ansetzen?
Also grundsätzlich ist das geldtechnisch die komfortabelste Situation, weil es am Ende ist man nur sich selbst verantwortlich, ja. Und wenn wir jetzt mal zumindest davon ausgehen, dass beide auch arbeiten, ist das grundsätzlich die unkomplizierteste Ausgangssituation. Und da sind zwei getrennte Konten erstmal gut. Ja, die sollte man aber eigentlich in jeder Lebensphase auch behalten. Und ich glaube, was in dieser Phase entscheidend ist, ist eher, wie geht man mit gemeinsamen Kosten um? Erstens, ja, wie teilen wir uns die Kosten? Da gibt es dann so die Möglichkeit, sich eben doch ein Gemeinschaftskonto einzurichten, zu sagen, wir wohnen zusammen, da geht die Miete davon ab, die Nebenkosten, wenn man die Wocheneinkäufe und so weiter. Also wie handhaben wir das? Ja, weil das natürlich auch Spannungen hervorrufen kann, wenn man sagt, ach, das gleicht sich ja immer aus und am Ende ist es dann doch immer nur die eine oder andere, der bezahlt, ja. Und das ist dann, also je häufiger man sowas aufbringen muss, im Sinne von, ich habe übrigens schon wieder den Einkauf bezahlt oder ich habe jetzt schon wieder im Restaurant bezahlt, desto häufiger ist es Thema, ja. Und ich glaube, man will dieses Thema ja einfach, man will es ja aus den Füßen haben, man will ja nicht, dass es ein Thema wird, ja. Und deswegen zu sagen, so wie schaffen wir einen Mechanismus, wo wir solche Dinge einfach von vornherein vorbeugen, zum Beispiel ein gemeinsames Konto. Ja? Also wie machen wir Geld möglichst wenig zum Thema? Und das im Zusammenhang mit zu schauen, wie ist Geld tatsächlich ein Machtfaktor oder ein Beziehungsfaktor bei uns? Das ist gerade wenn ein Einkommensgefälle da ist, eben häufig der Fall. Ja? Und da ist dann, da muss man nämlich dann auch sich damit auseinandersetzen. Also nehmen wir mal an, ja, sie verdient irgendwie sechsstellig. Er verdient mittel fünfstellig, dann kann das für ihn schwieriger sein, irgendwie die schöne Wohnung zu bezahlen, von der sie beide träumen, als für sie. Und da ist dann auch die Frage, Also tatsächlich sollte man sich dann darüber auseinandersetzen, wie viel wollen wir leben? Also was ist für uns beide leistbar? Und wie teilen wir uns die Kosten? Ja, also zum Beispiel viele Paare nehmen dann den Weg, einfach zu sagen, der, diejenige, die mehr verdient, übernimmt auch mehr der Kosten. Ja, einfach zu sagen,
So
wir arbeiten
prozentual.
beide. Genau. Und dann zu sagen, ja, ich verdiene irgendwie eigentlich 70% unseres gemeinsamen Einkommens, dann übernehme ich auch 70% der Kosten. Und das lässt sich dann eben auch gut über ein Gemeinschaftskonto abbilden. Und das ist dann einfach, oder zu sagen, nee, wir wollen bei 50-50 bleiben, aber dann müssen wir auch schauen, dass es für beide gut leistbar bleibt. Also wenn wir die Urlaube immer 50-50 teilen, dann müssen wir kleinere Urlaube machen. Ja, und das ist dann aber auch ein Prozess, durch den man durch muss, um einfach zu sagen, ja, dann ist das so. Aber anders würde dem einen würde es eng im Hals. Genau. So, das ist so dieses zweite Thema. Und dann das dritte Thema, was noch wichtig ist, so ist das Thema Vorsorge und Absicherung. Ja, weil das ist oft, also wenn man verheiratet ist oder auch nicht verheiratet ist, wenn man verheiratet ist und nicht verheiratet ist, es gilt beider, also also sollte man irgendwann anfangen mit so einer Basisvorsorge. Ja, das heißt, man sollte sich Vollmachten ausstellen, man sollte eine Patientenverfügung ausfüllen und man sollte über das Thema Erbe sprechen. Und das umso mehr auch noch, wenn man nicht verheiratet ist. Ja, weil da ist dann das mit der Erbschaft ganz, ganz schwierig. Und da sich darüber zu verständigen, wie wollen wir uns gegenseitig im Worst Case absichern? Ja, das ist auch nochmal so ein Thema. Ja, dass ich sagen würde, das kann, auch wenn keine Kinder im Spiel sind, einfach super wichtig, irgendwann auf den Tisch zu packen.
Ja, total wichtig. Und gerade wenn dann vielleicht auch eine Schwangerschaft sich ankündigt, ne, spätestens dann hat man eine gemeinsame Verantwortung und da geht es dann schon darum, das zu tun. Und ich glaube, dass das ganz viele sehr vor sich herschieben, dieses Thema. Also ich kenne wenig Leute, die da irgendwie gut aufgestellt sind. Und Gott sei Dank, ich weiß nicht, vielleicht hast du da auch eine Empfehlung, gibt es ja mittlerweile auch ganz coole, sehr niedrigschwellige Angebote, wo man sowas machen kann, ne? Einfach online, über eine App und einfach, hast du da schon Erfahrungen mitgemacht?
Ja, absolut. Also tatsächlich meine eigene Erfahrung, weil es ist tatsächlich ein totales Spaßverderber-Thema, ne? Also sich mit Krisen und Notfällen auseinanderzusetzen, ist einfach total nicht schön und funny. Aber es gibt wirklich gute Hilfen. Ich habe auch meine Liste zusammengestellt, echt nur mit kostenfreien Angeboten, zum Beispiel bei der Verbraucherzentrale, wo man sehr gute Vordrücke für Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht bekommt. Das haben aber auch zum Beispiel sowas wie die Caritas, das Deutsche Rote Kreuz, die haben da sehr gute Vorlagen, die man einfach nur ausfüllen muss. Und das heißt, man braucht, oder auch sowas wie Kontovollmachten, da hat, glaube ich, sogar das Bundesfinanzministerium eine Vorlage. Und ich würde immer sagen, als Grundregel ist, wenn ihr keine Kinder habt, macht eine Vorsorgevollmacht. Das heißt, wer hat eine Vollmacht, wenn du nicht mehr in der Lage bist, Dinge zu entscheiden? Das ist keine Generalvollmacht, sondern das bezieht sich wirklich nur auf den
Medizinisch.
schlimmsten Fall. Kontenvollmachten auch nur unter der Bedingung, dass wirklich was Schlimmes, ja, also es muss nicht bedeuten, dass man dann ab sofort Zugriff aufs Konto des anderen hat. Und das Thema Patientenverfügung. Und das ist ja auch so ein Prozess mal, was wollen wir eigentlich in diesem Fall? Und das sind natürlich Gespräche, die will man nicht, aber in Summe, wenn man sich überlegt, der ganze Kram, der dauert in Summe 2 Stunden. Ja, und dann hat man es weg. Und man fühlt sich einfach so, so viel besser. Ja, und dann, wenn Kinder dazukommen, kommen noch, also würde ich auf jeden Fall noch eine Sorgerechtsverfügung dazu nehmen. Das heißt, gemeinsam zu überlegen, was passiert mit dem Kind, den Kindern, wenn was Schlimmes passiert. Und das ist natürlich auch super emotional. Ich weiß noch, wie, also ja, ich habe, glaube ich, mehrfach geheult, als wir das gemacht haben. Aber genau, es ist, wie du sagst, unangenehm, aber es nimmt nicht viel Zeit in Anspruch und die Vorlagen sind super. Ich habe meinen Substack gemacht und habe da ganz viele Dinge verlinkt. Das ist in meinem Newsletter. Das kann ich dir im Nachgang immer schicken.
Gerne,
Kann man das
super, super.
vielleicht in die Shownotes posten.
Ja, sehr gut. Also ich nehme mal jetzt mit, so aus Fall 1, ne, man sollte sich auf jeden Fall Gedanken darüber machen, wie soll unser Lebensstandard auch aussehen, ne? Muss es die große Wohnung sein oder wollen wir uns da vielleicht irgendwie eher mehr einen Urlaub mehr im Jahr gönnen oder sowas? Also so grundlegende Sachen und dann zu überlegen, okay, wenn wir dann ein gemeinsames Konto haben, wer zahlt wie viel drauf ein, sodass wir uns da beide irgendwie fair beteiligt fühlen oder, ne, oder ein gutes Gefühl gemeinsam haben, sodass man sagen kann, okay, von diesem Konto gehen unsere gemeinsamen Kosten ab, aber auch vielleicht, wenn wir zusammen essen gehen oder sowas. Und dann bleibt eben für jeden so sein eigenes Geld noch auf den eigenen Konten sozusagen, ne? Ja,
Genau,
okay.
genau.
Hast du da zu dem Fall noch was zu ergänzen oder wollen wir weiter?
Ich glaube, wir können erstmal weiter. Also ich glaube, das sind so die Basics. Genau. Und halt, ich denke mal so dieses, also das einfach mitzudenken, es geht hier eben nicht nur um das Geld, sondern es geht um, wie gehen wir miteinander um, um Machtgefälle und so weiter. Und das
Ja.
ist einfach, da ist Geld ein Instrument. Ja, das
Super.
mitzudenken ist, glaube ich, immer hilfreich.
So, jetzt sind wir in der glücklichen Lage. Wir haben ein Kind bekommen und das ist alles super und gesund und sowas. Also sagen wir mal, das Kind ist noch klein, ne? Und du hast ja irgendwie mal gesagt, ne, so das ist der Moment der Wahrheit eigentlich. Ich glaube das auch, weil ich glaube, dass da so viel passiert, unbewusst passiert, was Auswirkungen hat für, also ich würde es jetzt nicht überdramatisieren, aber ich würde sagen, für den Rest des Lebens. Zumindest des
Absolut.
Erwerbslebens und aber auch manchmal für den Rest des Lebens, weil es ja nachher auch um die Altersvorsorge und sowas alles geht. Also, aber lass mal hören, was du so sagst. Was ist in dieser Phase konkret wichtig und worauf sollte das Paar jetzt achten?
Also ich glaube, in dieser Phase ist tatsächlich so das mit dem Dreiklang Geld, Zeit, Verantwortung ist am allerwichtigsten. Ja, das also es ist ja meistens so vor der Geburt, da ist man, hat man den Kopf für alles, aber nicht für diese schweren Themen. Und trotzdem ist es wirklich, also das Motherhood Penalty ist das größte und entscheidende Penalty für Frauen. Also Frauen, also Altersarmut unter Frauen entscheidet sich daran, ob sie Mütter wurden oder nicht. Und was man da als Paar am besten macht, ist, und das schon vor der Geburt, sich eigentlich mal in Plan skizzieren. Ich sage sofort direkt, dieser Plan wird meistens nicht so umgesetzt. Und das ist auch okay. Aber einen Plan zu haben, ist schon mal viel besser, als keinen Plan zu haben, weil man sich damit verschiedenen Dingen befasst. Und nämlich, wie finanzieren wir diese Zeit? Wie finanzieren wir das neue Leben? Was ist da realistisch? Ja, da sind, und wie finanzieren wir es fair? Ja? Und was ich da schon sehe und auch bei mir selbst beobachtet habe, so ein bisschen so diese kulturellen Automatismen, ja, dass ganz viele sagen, na ja, aber das Baby muss ja zuerst bei der Mama sein. Und das gehört ja irgendwie. Ich habe mal auf einem Panel gehört, das war sogar eine also wirklich gestandene Feministin, die meinte, na ja, aber ich muss ja stillen und deswegen muss ich ja am Anfang zu Hause bleiben und so weiter. Und die holen einen ja immer ein, ja, diese kulturellen Narrative, die ganz leicht dazu führen, dass dann eben die Frauen doch den Großteil der Care-Arbeitern übernehmen, auf Einkommen verzichten und das dann einfach so hinnehmen. So im Sinne von, so sind halt die Spielregeln. So, und das zu antizipieren und zu sagen, an was glauben wir wirklich, solange wir noch kein Kind haben. Und da sind ja zum Beispiel sowas wie Überzeugung, komm, warum sollte ein Mann sich nicht auch um ein Kind kümmern können? Klar, der kann nicht stillen, ja, absolut. Aber zu sagen, so wie, was wäre zumindest unser Ideal, wie wir fair mit den Einkommenseinbußen umgehen? Und da geht es um sowas wie Aufteilung Elternzeit. Wer übernimmt wann die Elternzeit? In welchem Umfang? Und ich empfehle da eigentlich immer ganz viele. Ich weiß, das klassische Modell ist irgendwie, das ganz klassische Modell ist, die Frauen nehmen 10 Monate Elternzeit oder 12 Monate und dann macht der Papa
Zwölf
noch mal
meistens.
zwei. Genau. Und das, ich würde aber jedem empfehlen, versuchen darüber nachzudenken, wie der Vater möglichst früh an Bord kommt. Also, dass er zumindest den ersten Monat da ist, wenn nicht 2 Monate. Und zwar ganz einfach aus dem Grund zu sagen, also was ist unser Anspruch an die Arbeit, an die Aufgabenteilung? Das lässt, weil ganz früh sind da solche Muster drin, dass dann nur noch die Mama kann oder nur noch Mama weiß, wo die neuen Bodies sind oder nur Mama weiß, welches Kriterium die richtige Windelgröße ist. Und das passiert extrem schnell. Ja. So, nochmal einen Schritt zurück. Ich verliere mich gerade so ein bisschen, also diesen, wie so einen Schritt zurück zu machen. Was ist der Anspruch an unsere Elternrolle? Und wie gehen wir da achtsam mit den Kosten um, die wir dafür haben, im Sinne von Einkommenseinbußen und so weiter? Und wie kompensieren wir das? Ja, also man könnte zum Beispiel sagen, und das bietet sich bei vielen immer noch an, und das ist auch völlig in Ordnung zu sagen, wir teilen die Aufgaben. Ja? Sie oder er, meistens sie, bleibt irgendwie deutlich länger zu Hause, aber dann zu sagen, okay, was bedeutet das zum Beispiel für die laufenden Kosten? Ja? Wenn sie Elterngeld bekommt, aber das deutlich unter ihrem sonstigen Nettoeinkommen offensichtlich liegt, dann muss sie vielleicht in der Zeit keine Miete bezahlen, dann muss sie keine Einkäufe bezahlen. Also wie stellen wir sicher, dass sie trotzdem in die Altersvorsorge einbezahlen kann, dass ihr ETF-Sparplan weiterlaufen kann? Ja, so, das ist das eine. Dann das andere ist das Thema mit der Zeit. Auch dafür ein Bewusstsein herzustellen, dass das viel Zeit in Anspruch nehmen wird und dass man so busy sein wird wie wahrscheinlich noch nie in seinem Leben. Und dass es total wichtig ist, sich gegenseitig weiterhin Zeit, also Freiräume und Zeit zu geben. Ja? Das heißt eigentlich vorab, würde ich immer schon sagen, zu schauen, wie viel, was möchten wir uns trotzdem weiterhin erlauben? Sowas wie, du darfst zweimal die Woche dein Yoga machen, ich will zweimal die Woche laufen gehen, jeder bekommt einen Abend mit Freunden pro Woche und das zumindest einfach mal so festzuschreiben. Ja? Und dann zu sagen, so, also wie respektieren wir auch diese zeitlichen Grenzen, ja, um sich dann nach der Geburt ein Stück weit daran zu messen, ja, weil das ist natürlich dann, es kommt sehr viel anders, als man denkt. Das ist einfach so. Und dann ein Stück weit einen Abgleich zu machen. Ja? Wie ist das jetzt tatsächlich mit unserer Zeitaufteilung, mit der Verantwortungsaufteilung, Stichwort Mental Load? Und wie gehen wir damit um? Ja, also ich kann ja mal von zwei Beispielen erzählen von Paaren, mit denen ich gearbeitet habe, was da so Themen waren. Ja, also ein Paar ist zum Beispiel auf mich zugekommen und hat gesagt, so, uns geht's eigentlich super. Aber wir haben gesehen, was du da machst, da, 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 und wir würden gerne mal so ein Clean-up machen und einfach mal ein bisschen aufräumen. So, dann sind wir in den Prozess gegangen und dann kam relativ schnell raus, dass sie sich total unsicher fühlt. Also die haben eine Immobilie dann zusammengekauft als Paar und sie ist nach 2 Jahren Elternzeit, sie hat zwei Kinder relativ nah hintereinander bekommen, nach 2 Jahren Elternzeit zurück in den Job und hat auf einmal dann realisiert, krass, ich verdiene heute weniger als früher und die nächste Gehaltserhöhung ist in Teilzeit einfach so weit weg, das ist völlig unrealistisch. Ich werde, wenn es mal hart auf hart kommt, werde ich unseren Immobilienkredit gar nicht selbst bedienen können. Und das hat ihr eine totale Angst gemacht. Ja, dass sie sagt, von meinen eigenen Einkünften kann ich das gar nicht schaffen. So, und wir sind dann sehr viel eigentlich dahin gekommen, darüber zu sprechen, wie kann sie eigentlich wieder in Vollzeit gehen? Ja, um sich eigentlich wieder diese Standkraft aufzubauen, dass sie sich eigenständig genug fühlt. Das war ihr wichtig. Und da ging es zum Beispiel dann tatsächlich um Zeit. Ja, und dann darum, dass ihr Mann eben in Teilzeit geht oder auch in Teilzeit geht. Und sie sagen, okay, sonst klappt das bei ihr beruflich nicht. Ja, ja. Oder ein anderes Beispiel ist, das war dann schon weiter später, als dann irgendwie, ich glaube, das Kind war dann schon 8, 9 Jahre. Dass dann die Partnerin einfach gesagt hat, du, das ist schön, dass ich liebe unsere Familie, aber also er hat irgendwie in der Zeit ganz viel Karriere gemacht, hat auch viel gependelt, hatte immer irgendwelche Management-Jobs in anderen Städten und sie hat nach 8 Jahren gesagt, du, ich halte es einfach im Kopf nicht mehr aus. Ich habe seit 8 Jahren das Kind am Bein und kann beruflich irgendwie steht total auf der Bremse. Ich halte es in dieser Beziehung nicht mehr aus, sondern diese stille Rechnung, wie ich das gerne nenne, dieser Groll, der sich dann aufbaut. Und dann zu sagen, so, du wolltest mich immer unterstützen, auch beruflich, aber so stehen wir jetzt da. Und die haben dann zum Beispiel einen großen Ausgleich verhandelt. Ja, also die haben dann eigentlich ihr Versorgungswerk für die letzten 8 Jahre einmal aufgefüllt. Also er hat für sie nachgezahlt. Ja, also das waren so verschiedene Aspekte. Ja.
Ja, total spannend. Und weil du gerade das sagst, so mit diesem Auszahlen oder, ne, das gibt ja häufig auch so diese Modelle, dass Care-Arbeit für die Person, die sie vornehmlich übernimmt, und das ist ja meistens die Frau, weil er meistens in Vollzeit weiterarbeitet, wie man das finanziell ausgleichen kann. Was gibt es denn da so für Möglichkeiten, Modelle? Wie hast du das in der Praxis bis jetzt so erlebt?
Also da ist, also so als Mittel, es gibt so, ich glaube, das allergängigste Mittel ist einfach zu sagen, so man entlastet sie komplett von den Kosten und sagt einfach zum Beispiel sowas, du verdienst nicht so viel, dafür ist es alles deins. Ich zahle alles, was laufende Kosten sind und Urlaube und so weiter, damit sie den Spielraum hat, um immerhin vorsorgen zu können, eine Freizeit zu haben und so weiter und so fort. Da muss man dann immer gucken, Wie umfangreich ist und wie gerecht ist das? Ist das ausreichend? Ja, weil wenn sie natürlich das Geld dann zum Beispiel zurücklegt für Altersvorsorge, dann kann das funktionieren. Aber da muss es natürlich auch genügend sein. So, dann gibt es die Möglichkeiten, was einige jetzt angefangen haben zu machen, total cool, ist freiwillige Beiträge für den Partner in die Rentenversicherung einzuzahlen. Also die gesetzliche Rentenversicherung, noch besser eigentlich das Versorgungswerk. Ja, also ich glaube, es gibt ja bestimmte Berufsstände, Anwälte, Steuerberater, Ärzte, die sind in Versorgungswerken organisiert und da kann man pro Jahr eine freiwillige Summe nachzahlen. So, und das machen die dann für ihre Partner zu sagen, so ich zahle dir pro Jahr X zusätzlich in die Rente ein und wenn man dann auch relativ genau weiß, was das später monatlich bedeutet. Ja. Was auch funktioniert, was so ein bisschen indirekter ist, ist das Thema auch Immobilienkredittilgen. Ja, dass man sagt, irgendwie, wir haben eine gemeinsame Immobilie oder er hat eine individuelle Immobilie und der Partner übernimmt dann die Tilgungen. Ja, das ist ja dann ja auch ein Stück weit wie ein Sparplan. So, und das habe ich eigentlich alles schon gesehen. Was da einfach total wichtig ist und wo ich sehr, sehr viel gelernt habe, ist, dieser ganze Vermögenstransfer für den Ausgleich von Care-Arbeit ist total, also ist, wenn man nicht verheiratet ist, steuerlich super kompliziert. Da bezahlt man sich an Schenkungssteuer dumm und dämlich, ja, in anderen Worten. So, und da muss man super aufpassen. Und deswegen ist, also tatsächlich mittlerweile muss ich sagen, und ich behalte mich echt für eine Feministin zu sagen, also wenn ihr das machen wollt, heiratet vorher. Ja, es macht einfach steuerlich vieles, vieles einfacher. Oder eben tatsächlich über diesen Faktor Zeit zu gehen. Ja, also ich habe zum Beispiel bei mir gemerkt, ich will keinen Ausgleich für Care-Arbeit, aber ich habe meinen Mann auch ziemlich in die Pflicht genommen. Mir ist es viel wichtiger, ihn in der Pflicht zu sehen und dass er auch auf 80% ist und dass er auch zweimal pro Woche, zwei bis dreimal die Woche unser Kind covert, weil da muss man auch nicht verheiratet sein. Ja, und dann muss kein Geld fließen, sondern sagt man einfach, du verdienst dein Geld, ich verdiene mein Geld, aber wir beide verzichten auch auf Geld, weil wir beide den Kram zu Hause irgendwie so machen. Ja, und das ist, genau. Also da ist so im Sinne von, denk mal gut übers Heiraten nach. Habe ich tatsächlich auch schon empfohlen, oder versucht, das über den Zeithebel zu machen. Ja.
Ja, ich finde, das ist also diese Phase ist so wichtig und ich glaube, dass ganz, ganz viel tatsächlich der Grundstein schon einfach in der Elternzeit gelegt wird, weil wenn sie lange in Elternzeit bleibt, dann ist sie die Expertin und
Genau.
Profi fürs Baby, für die Care-Arbeit und sowas. Und wenn er dann nur so diese zwei Bonusmonate nimmt und da in der Zeit vielleicht noch gemeinsam mit ihr zusammen irgendwie ist, also ne, dass die das gleichzeitig nehmen oder dann die Kita-Eingewöhnung ist oder was auch immer, dann wird er das einfach nicht so erlernen und sich niemals so zuständig fühlen. Also ne, jetzt ganz pauschal besprochen, ne? Also ne, Einzelfälle sind natürlich immer willkommen, aber das finde ich so eine wichtige Phase und auch beruflich ist das so wichtig, ne? Okay, wenn man zu kurz als Mutter in Elternzeit geht, dann wird man auch abgestraft, aber wenn man eben lange geht, dann auch. Aber eben auch diese Teilzeit danach wirklich zu überlegen, wo du gesagt hast, ne? Manchmal lohnt es sich wirklich darüber nachzudenken, ob eine Vollzeit nicht doch irgendwie gehen würde. Aus meiner Erfahrung arbeiten Teilzeitkräfte häufig genauso viel wie
Absolut,
Vollzeitkräfte. Also je
absolut.
nachdem, ne, natürlich, wie es gestuft ist. Aber wenn du jetzt 30 Stunden die Woche arbeitest, ist ja vollzeitnah, dann bist du meistens mit deinem Arbeitspensum schon sehr nah an so einer Vollzeitkraft dran und so. Und deswegen lohnt sich das, glaube ich, da mal drüber nachzudenken. Oder was du sagst, eben, dass beide tatsächlich irgendwie so abspecken in der zeitlichen, beruflichen Verfügbarkeit und sagen, ne, wir machen beide 80% und dafür beide 50% Care-Arbeit sozusagen. Dann ist das, glaube ich, auch relativ fair, weil diese Folgekosten, die man als Frau hat, wenn man lange in Elternzeit geht, viele Jahre in Teilzeit ist, die sind einfach krass. Also das ist wirklich, da kommst du einfach nicht mehr raus. Also, ne, und deswegen
Ganz
ist es
genau.
so wichtig, darüber sich bewusst zu werden. Und da sind wir ja eigentlich auch schon so an dieser dritten Phase. Also, ne, wenn die Kinder dann schon mal oder das Kind schon mal ein bisschen größer ist und Frau dann meistens ja noch in Teilzeit rumhängt, weil auch der Arbeitgeber dann vielleicht nicht unbedingt sagt, naja, komm doch in Vollzeit oder sowas, sondern man hat sich da so eingerichtet, das läuft irgendwie alles. Aber ich glaube, da sollte man wirklich auch, es ist nie zu spät, darüber nochmal nachzudenken. Also ich glaube, dass man dieses nachdenken, aber da bist du eher Expertin, mindestens einmal im Jahr mal machen sollte und sagen würde, ne, ist es noch so, das Modell, was wir haben wollen, fühlen wir uns beide noch wohl? Oder was hält mich denn jetzt noch in Teilzeit, ne, wenn das Kind irgendwie in die 6. Klasse geht oder so? Ne, super unterschiedlich, aber was würdest du empfehlen, so in dieser Phase, wenn man jetzt sich da, sagen wir mal, das Kind ist jetzt halt, ne, Ende Grundschule, Anfang Übergang. Und ja, was wäre da so deins, worauf man da so achten sollte?
Ja, ich glaube, so viele wichtige Punkte, die du gerade schon angesprochen hast, könnte ich auf jeden auch nochmal eingehen. Aber genau, zu dieser Phase, ich glaube, was da hilfreich ist, sich mal so ein bisschen die stille Rechnung, die bis dahin so angelaufen ist, mal ein bisschen auf den Tisch zu legen. Also, weil die ist eigentlich bei den allermeisten und bei den vielen ist es nicht dramatisch, aber trotzdem bei vielen ist einfach auch, weil diese Familienphase, die ist so busy, die ist so dicht und intensiv, dass man einfach auch teilweise keine Lust hat, ja, bestimmte Gespräche zu führen. Und das auf den Tisch zu packen und tatsächlich so zu justieren. Also genau wie du sagst, also wir hatten jetzt zum Beispiel bisher das Modell, ich Teilzeit, du Vollzeit, können wir beide Vollzeit machen, was würde das für unseren Alltag bedeuten? Auch das Thema Ausgleich, das kommt bei vielen erst viel später auf den Tisch. Ganz viele jüngere Eltern oder also mit kleinen Kindern, die scheuen, also dieses Ausgleichsdiskussionsthema ist für viele wahnsinnig unangenehm. Deswegen ist bei vielen, die das wirklich auf den Tisch packen, sind die Kinder tatsächlich älter. Die sagen so, die realisieren eben nach 10 Jahren, wenn sie auf ihren Rentenauszug gucken, was das bedeutet hat. Und die sagen dann so, ich pack's nicht. Sorry, Schatz, aber also ich halte es im Kopf, also wirklich, ich gehe in diese, ich halte es im Kopf nicht aus, und dass dann dieses Ausgleichsthema hochploppt. Ja? Und ich glaube, dann auch nochmal so das ganze Thema Zeit in Fokus zu nehmen, auch Zeit als Paar, weil das ist auch etwas, was man sehr viel vernachlässigt hat in der Kleinkindphase. Und dann zu sagen, hey, wir sind immer noch selbstständige Menschen. Die Kinder brauchen uns immer weniger. Wie kommen wir wieder mehr bei uns an und bei uns auch als Paar an? Also was ist auch vielleicht ein Stück weit darüber nachzudenken, wer sind wir nicht nur als die Aufzieher unserer kleinen Zwerge, und da wieder Verbindungen herzustellen. Ja, vielleicht auch mal sagen, hey, wir nutzen die neuen Freiheiten und wir fahren mal wieder ein Wochenende weg. Oder wir gehen häufiger abends aus. Wir gönnen uns mehr, investieren da vielleicht auch in Babysitter und so. Und da einfach zu schauen, wie man da so ein bisschen auch das Gefühl von Aufopferung, ja, das ja ganz viel ist in den Kleinkindjahren, da wieder so ein bisschen die Wogen glättet.
Ja, finde ich total wichtig. Also, ne, das ist so, also ich glaube, dass so viele Paare da sehr, ich sag mal, drunter leiden, ne, wenn das Kind klein ist oder die Kinder klein sind, ne, wie sehr das in Anspruch nimmt und wie wenig man dann Paar ist, ne, und dass das irgendwie so verloren geht. Und das ist so schön, wenn du das jetzt nochmal sagst, dass man sich da auch nochmal selber nicht nur, ne, übers Geld spricht, sondern wer sind wir als Paar? Was haben wir denn noch so gemeinsam? Was können wir denn uns vielleicht auch wieder an Hobbys gemeinsam irgendwie überlegen? Was können wir noch gemeinsam machen oder sowas? Und das finde ich eigentlich auch super, super wichtig, weil letztlich geht es ja nicht nur darum, irgendwie die Kinder großzuziehen, sondern diese gemeinsame Verbindung, aus der die Kinder ja entstanden sind,
Genau.
auch wieder weiter zu beleben und über viele Jahre hoffentlich ja glücklich miteinander zu sein.
Genau. Also was ich zum Beispiel viel mit Paaren jetzt im letzten Jahr gemacht habe, ist, und das mache ich aber eigentlich mit allen Paaren, aber ich glaube, in dieser Phase ist es besonders wichtig, so eine Vision vom guten Leben sich zu geben. Was heißt eigentlich gutes Leben? Weil das ist so oft, dass Eltern dass man so im Alltag gefangen ist, dass man denkt, hey, gutes Leben? Ich will einfach nur bis morgen überleben. Ja? Und jetzt denke ich,
Wann ist
wow, was,
Wochenende?
ja, genau, von das bitte Wochenende. Und dann denke ich, hey, was ist eigentlich ein gutes Leben? Und was bedeutet das? Weil das hat dann natürlich auch Implikationen. Da kann man ja nochmal drüber nachdenken, wir ziehen nochmal um. Oder wir verändern uns nochmal beruflich. Wir nutzen auch Freiheiten, um, wenn vielleicht der Gelddruck nicht mehr so groß ist, zu sagen, so, hey, wir verändern uns nochmal und darüber so ein bisschen freier wieder nachzudenken. Ja, so sieht unser Alltag aus. Ja, so diese Hobbys wollen wir nochmal machen, diese Sprachen wollen wir nochmal lernen, ja, diese Reisen wollen wir machen, so, ja.
Ja, voll schön. Ja. Ja, ich finde es auch wichtig, dass man so als Paar irgendwie so eine Vision hat. Jetzt, man muss ja jetzt ja nicht irgendwie sagen, okay, wir wollen ein Empire erbauen, das kann man natürlich auch, aber so irgendwie, was ist uns gemeinsam wichtig und was wollen wir uns so als Rituale irgendwie bewahren, was wirklich nur uns gehört irgendwie. Da hat ja jedes Paar irgendwie wahrscheinlich irgendwie so irgendwas, was einen auch daran erinnert, warum man sich mal füreinander entschieden hat, ne?
Genau.
Ach, schön. Ja, super. Ich glaube, was ich jetzt auch so ein bisschen als Fazit noch mal rausziehen würde, ist, dass es auch nie zu spät ist, auch darüber diese Gespräche zu führen. Weil ich glaube, dass manchmal so ein Riesendruck ist für Frauen, die vielleicht schon lange irgendwie, ne, oder länger Kinder haben und schon lange vielleicht in Teilzeit arbeiten oder sowas und sich nie darüber Gedanken gemacht haben, dass die dann trotzdem auch jetzt noch sagen können, Mensch, lass uns das doch mal gemeinsam angucken. Ich habe da irgendwie Bauchschmerzen und oder sich selber irgendwie noch mal überlegen, okay, was kann ich denn jetzt für mich auch noch tun und sagen, okay, das Geld, was ich habe, investiere ich jetzt tatsächlich in irgendwie einen Sparplan oder was auch immer. Und also, ne, es ist nie zu spät, weil theoretisch kann man immer auch am Markt irgendwie sich beteiligen oder was auch immer man für sich so herausfindet. Und ich glaube, da gibt es auch gute Sachen mittlerweile, die sehr niedrigschwellig zugänglich sind. Das finde ich auf jeden
Absolut.
Fall. Also mittlerweile kannst du ja einfach im Internet ein Konto eröffnen und in Aktien investieren oder was auch immer dein Weg ist oder ein Tagesgeldkonto eröffnen. So,
Genau,
zack.
genau,
So.
genau, genau. Und es ist eben auch da, also da ist es, genau, man darf nie das Gefühl haben, es ist jetzt irgendwie zu spät. Nee, das ist, und auch
Du
für die
bist
Beziehung
abgefahren.
nicht, genau. Also ja, es gibt, glaube ich, Beziehungen, da ist dann das Kind in den Brunnen gefallen, das ist dann einfach zu lange, zu viel Groll und so viel Ärger, es kann passieren. Aber bei vielen Beziehungen ist es das nicht. Und da hat jede Beziehung eine Chance. Und ich würde auch immer sagen, eigentlich ist dieses Gespräch über Geld, ist auch etwas, was man immer wieder haben sollte, weil es sich auch entwickelt. Die Lebenssituation, die Beziehungssituation entwickelt sich ja weiter. Und deswegen auch zu sagen, so ein bisschen, es ist so ein bisschen Dauergespräch. Ja, wir unterbrechen es halt manchmal für viele Monate, vielleicht sogar ein paar Jahre. Und dann kommt es aber wieder hoch. Ja, und das ist auch so ein bisschen zu sagen, hey, wir trainieren den Muskel. Und wir können aber auch immer noch, keiner muss ein Profi sein. Ja, Hauptsache, wir tun es.
Ich musste jetzt gerade, wo du das gesagt hast, an so ein Buch denken, was ich mal empfohlen bekommen habe, was ich auch zu Hause aber immer noch nicht durchgelesen habe, ist 8 Gespräche, die jedes Paar führen sollte, damit die Liebe
Genau.
lebendig bleibt. Und da ist da zum Beispiel auch
Confidence, ne?
Geld auch, genau, Geld auch drin. Genau, ich habe es hier zu liegen. Ich habe es auch schon mal angefangen, aber ich habe es noch nicht zu Ende gelesen. Kennst du
Nee,
es?
ist super, ist wirklich super. Ist über ganz viele coole Themen. Ich habe alle Gespräche mit meinem Mann geführt, aber ich würde eben auch sagen, es immer wieder zu tun, ist auch gut. Nicht jedes
Genau.
Jahr vielleicht, ja, aber das ist so, was bedeuten bestimmte Dinge für einen? Das ist ja, man entwickelt sich ja weiter, ja. Und deswegen ist so, ja, und gerade das Geldgespräch, ja, da kommt man ja auch, was man alles lernt und über sich und so weiter. Das ist wirklich sehr, sehr gut, ja.
Ja, sehr gut. Vielen Dank, Theresa. Also ich glaube, da konnte sich jeder so ein bisschen was mitnehmen jetzt, egal in welcher Phase man da jetzt gerade steckt, ob man in der Familienplanung ist, schwanger ist, kleine Kinder hat, größere Kinder hat, egal. Geld spielt immer eine Rolle irgendwie, ne? Das ist einfach bei uns drin. Und deswegen auch noch die Frage, Theresa, wo findet man dich, wenn man gerne da vielleicht ein bisschen tiefer eintauchen möchte oder vielleicht auch sich fragt, ob du da helfen und unterstützen kannst bei diesen wichtigen Themen?
Ja, also ich bin in den sozialen Medien, bin ich auf LinkedIn unterwegs, da könnt ihr mich adden oder mir schreiben, Theresa Konrad. Und ansonsten habe ich eine Website, die heißt parity.net mit Doppel-A geschrieben, Parity. Und ich habe einen Substack, das ist quasi ein wöchentlicher Newsletter. Da, ja, ist immer mal unterschiedlich. Manchmal sind das solche Leitfäden, wie zum Beispiel zum Thema Vorsorge. Oft schreibe ich da über echte Fälle, ja, um einfach zu zeigen, wie vielfältig auch Lösungen für diese Geldthemen sein können. Genau, das ist auf Substack und dort zu finden unter dem Titel Unverteilt, also fair mit FAIR
Verlinkt es auf
geschrieben.
jeden Fall. Muss sich auch
Genau,
keiner
ich, wir
mitschreiben.
verlinken das. Ja,
Wenn
es sind
du jetzt gerade im Auto
komplizierte
sitzt, ich verlinke.
Schreibweisen, ne?
Ja. Sehr gut. Dann habe ich noch eine letzte Frage an dich, Theresa. Stell dir mal vor, du triffst heute auf der Straße dein 18-jähriges Ich und ihr erkennt euch und es ist einfach voll schön vertraut und so. Und sie hat natürlich viele Fragen, ne? Du hast ja jetzt schon ein bisschen Vorsprung. Ein kleines bisschen nur. Was würdest du ihr mit auf den Weg geben?
Tatsächlich hatte ich neulich Abi-Jubiläum, also deswegen ist das Es fühlt sich tatsächlich wie die coole
Zehnjähriges.
alte Familie. Ja, genau, 10-jähriges Abi-Jubiläum hatte ich. Ich glaube, und auch gerade rund um das Thema Mutterschaft, lass dich nicht so ins Boxhorn jagen. Also ich habe das Gefühl, ich habe so viel, war so verunsichert auch von Umgebung, von Dingen, die ich sein sollte, müsste, wollte, sollte. Und eigentlich ist das Bauchgefühl in meiner Erfahrung echt in 99% richtig. Und ich glaube so, bleib bei dir und vertraue deinem Bauchgefühl. Das ist gar nicht so blöd. Ja.
Passt gut zu meinem Claim hier in diesem Podcast. Da sage ich immer, vertraue dir selbst, weil ich glaube auch, dass das das Wichtigste ist.
Oder?
Ja.
Oder? Ja.
Danke dir für dieses schöne Gespräch.
Ich danke dir, Selina, für die Zeit und ja, und das schöne Gespräch ebenso.
Das war das Gespräch mit Theresa Konrad und ich hoffe, dass du dir genauso viel mitnehmen konntest hier aus der Folge wie ich. Und genau, schau mal in die Shownotes. Ich habe dir noch ein paar nützliche Links von Theresa da reingepackt, wie sie uns hier zur Verfügung stellt. Und ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Bis bald, deine Selina. Und nicht vergessen, vertrau dir selbst.